vor 3 Wochen oder 4 Wochen mal unterhalten haben. Da ging es um das Thema Durchbruch, ja, mit David, was er so erlebt hat als Herr der Durchbrecher. Und da haben wir uns damit beschäftigt, mit dieser Situation in unserem Land, ja, mit diesen Atmosphären, mit diesen Mächten, die Satan immer mehr aufbaut, je mehr es Richtung Ende geht und denen wir als Christen hier ausgesetzt sind. Ja. Und wir hatten auch festgestellt, dass Deutschland auch ein Land voll von Götzendienst ist, was sich natürlich unterscheidet von dem Götzendienst in Afrika zum Beispiel oder anderen Nationen, sondern unser Land ist gefüllt vom Götzendienst und unser Götze steht in Römer 1, der Mensch ist das Maß aller Dinge, Humanismus. Ja. Und diese Macht drängt immer stärker auch hinein in das Denken und in das Handeln von Christen in Gemeinden und so weiter. Es unterwandert es und die Maßstäbe der Welt werden immer mehr normaler und die Maßstäbe des Reiches Gottes, was er in seinem Wort beschrieben hat, werden immer mehr zurückgedrängt. So, und außerdem bildet es eine Atmosphäre dar, der wir immer ausgesetzt sind, wenn wir uns in unserem persönlichen Leben unsere Zeit mit Jesus nehmen, die immer wichtiger auch wird, ja, täglich, im Gebet und im Wort Gottes, im Lobpreis, in Anbetung, ihn zu suchen. Und wenn wir uns gemeinsam treffen, vor allen Dingen zum Gebet und das Wort Gottes zu hören, ihn anzubeten, dort gibt es immer Dinge, die in unserer Atmosphäre sich in unserem Land befinden, schon längere Zeit, aber die immer mehr zunehmen. Das müssen wir uns wissen, dass einen Widerstand aufbaut, dass du müde wirst, dass du niedergeschlagen bist, dass du dich gar nicht in der Lage fühlst, das Wort Gottes zu lesen und es entsprechend aufzunehmen. So, also so ein innerer Widerstand, der sich aufbaut, genauso wie ein äußerer Widerstand. Und deswegen schreibt Jesus in der Offenbarung bei allen 7 Sendschreiben, sagt er immer am Schluss eine bestimmte Charaktereigenschaft, die die Christen auszeichnen, aller Generationen, aber besonders der letzten, in der wir leben. Und dieses Wort ist überwinden. Wer überwindet, der. Jesus knüpft an die Verheißung in den Sendschreiben immer eine Bedingung. Und diese Bedingung heißt überwinden. Und überwinden, ich habe das schon mehrmals erklärt, das bedeutet aus dem griechischen Sprachgebrauch her, du hast einen Widerstand vor dir, dem du dich stellen musst, wo es einen Kampf gibt, wo du überwindest und siegreich daraus hervorgehst. Also im griechischen Sprachgebrauch kommt es aus einer militärischen Konfrontation, wo 2 Heere aufeinandertreffen und das eine Heer überwindet dann siegreich. Das ist das, was Jesus dort beschreibt. Wir sind diesen Einfluss dieser Mächte, Epheser 6, 7, 10, sind wir ausgesetzt und sie versuchen uns von allen Dingen, die das geistige Leben betreffen, abzuhalten, in diese Freiheit hineinzukommen. Und was bewirkt das bei uns Christen? Es bewirkt eine Müdigkeit. Es bewirkt eine Hoffnungslosigkeit, eine Visionslosigkeit, eine Passivität und ein Rückzug, wobei doch die Waffenrüstung in Epheser 6 keinerlei Rückenschutz vorgesehen hat. Alles, was wir heute auch von den Kindern gesehen haben, die Waffenrüstung hat alles, der römische Legionär hatte nicht nur einen Brustpanzer der Gerechtigkeit, sondern er hatte dasselbe auch am Rücken. Und das erwähnt Paulus nicht. Warum? Weil es für einen Christen keinen Rückzug gibt. Weil diese Waffenrüstung beginnt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und in ihm, der alles überwunden hat, gibt es für uns als Christen keinen Rückzug. Amen. So, für uns gilt es jetzt in dieser Zeit desto mehr zu überwinden, diese Widerstände zu erkennen und mit der Kraft von Gebet und dem Wort Gottes, der Kraft des Heiligen Geistes, siegreich zu überwinden. Also Gott hat uns alle Voraussetzungen dazu gegeben. Wie gesagt, das war das Thema von einer längeren Zeit. Und da ging es um diese Schwere, um diese Atmosphäre, diesen Humanismus, wo es bloß um die menschlichen Bedürfnisse geht. In vielen Gemeinden geht es eigentlich auch nur noch darum, was tut dem Menschen gut, was mache ich, damit die Menschen in die Gemeinden kommen. Und da werden Programme gestartet zur landesweiten Leitertreffen, wie gestalte ich das Foyer, damit mehr Menschen hereinkommen. Darum geht es doch gar nicht. Ja? Sondern es geht darum, dass die Gemeinde stark wird im Wort Gottes, im Gebet, in der Gegenwart Gottes. Und das zieht die Menschen an, weil nur das bringt in einem Menschen eine Veränderung. Amen. Du kannst hinterher deine Tasse Kaffee trinken, aber die bringt dich nicht näher zum Herrn. Amen. Sondern nur die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist, der den Menschen von Sünden überführt und die herrliche, das herrliche Opfer von Jesus, seine Gnade offenbart. Amen. So, ich möchte jetzt nochmal in diese Richtung weitergehen, einen Durchbruch zu erlangen. Und Durchbruch bedeutet auch im persönlichen Leben, dass man sich dem stellt. Und es bedeutet manchmal auch Demut. Das bedeutet Demut, Dinge zu tun, wo du vor anderen vielleicht manchmal komisch ausschaust. Aber es geht darum, dass eine Freiheit bewirkt wird. Ich greife nochmal zurück auf den Gebetsabend am Mittwoch hier. Und auch so eine, wenn wir als Christen uns sammeln zum Gebet, baut sich eine Schwere auf. Da baut sich ein Widerstand im geistlichen Raum auf. Und das ist in der Regel hier in dieser Region von Hexerei. Hexerei, Religiosität, Humanismus, diese Mächte verbinden sich sehr stark und wollen Christen am geistlichen Gebet hindern. So, das musst du wissen. Wir haben schon viele Mal darüber gesprochen, aber ich greife noch mal darauf zurück, um das noch mal ein Stück zu reflektieren, was wir am Mittwoch hier erlebt haben. So, und wenn sich dann so eine Schwere aufbaut und du findest bloß in deinem Verstand ein paar Worte im Gebet, aber das irgendwas klemmt, dann merkst du, dort ist ein geistlicher Widerstand da. Und da musst du überwinden. Amen. Und diese Waffen, die Gott uns gegeben hat, das ist das Sprachengebet. Es ist etwas im Geist, was du beten kannst, auch wenn du nach einem langen Arbeitstag abgespannt bist und nicht mehr weißt, was du beten sollst. Es steht in Römer 8, Vers 27, dann hilft der Geist Gottes unserer Schwachheit auf. Und er baut uns auf, dass das Leben im Geist wieder aktiviert wird. Amen. Und das habe ich so oft erlebt. Und das, auch am Mittwoch war das wieder so. Es ging darum, gegen diesen Widerstand. Und es war ein Mix von Sprachengebet, von Gebet, Proklamation, geistlichen Kampf und Anbetung. Und dort musst du aus dir rausgehen. Und die nächste Sache ist, wir müssen auch als Christen hier in Deutschland lernen, was die jüdischen Geschwister uns weit voraus haben. Ich rede jetzt nicht von den jüdischen Wurzeln, von den ganz vielen Dingen, aber was wir bei den einigen Retriten, die wir mitgemacht haben, mit den messianischen Gemeinden gelernt haben, und der eine Pastor hat auch mal darüber gesprochen in Kiew, über David. David war so viel Widerständen ausgesetzt und ein Geheimnis, was David hatte, und du liest das in den Psalmen so viele Male, und es ist ins Deutsche übersetzt, er schrie zum Herrn. David war in so vielen ausweglosen Situationen. Und was hat er dort gemacht? Er ging nicht in Rückzug, sondern er fing an, zum Herrn zu schreien. Und dann steht oft dort, ich schrie zum Herrn und er antwortete mir. Psalm 18, ich schrie zum Herrn und er zerriss, das, wie das bildlich dort beschrieben ist, er zerriss den Himmel und er kam herab, er zog mich heraus aus dem Sumpf der Verzweiflung und stellte mich auf einen sicheren Grund. Aber was war der Grund, wo Gott eingegriffen hat? Er schrie zum Herrn. Das heißt, du musst etwas erstmal in dir überwinden, eine Blockade, um aus dir rauszugehen, um zu schreien, und dir wird das mit dem Sprachengebet ja noch leichter gemacht, du musst ja nicht rumschreien, das, sondern du kannst es raus, mal laut aussprechen, und dieses Laute aus dir rausgehen, diesen inneren Widerstand deines Fleisches zu überwinden, und ich sage es deutlich, das ist Stolz. Wenn in dir etwas zurückhält, in diese Freiheit zu reingehen, es ist immer unser Fleisch. Es ist kein Dämon, die sind außerhalb, die Mächte, sonst ist Stolz. Und das muss überwunden werden und durchbrochen. Und dann fängst du an, in diese Freiheit hineinzukommen. Amen. Und dann kommt die Veränderung. Auch da können wir wieder von David lernen. David tanzte vor der Bundeslade her, er liebte die Gegenwart Gottes so, dass er nur mit dem Ephod, das war so ein Priesterschurz, bekleidet, vor der Bundeslade her tanzte. Man muss diese kulturellen Dinge verstehen, wenn es dort steht, David entkleidete sich und tanzte vor der Bundeslade her. Das heißt nicht, dass er nur die Badehose anhatte, ne? Sondern im kulturellen Kontext des Nahen Ostens in Israel bedeutet das Entkleiden, wenn du dein Obergewand ablegst, wenn du deinen Mantel da umgibst, das Obergewand ablegst und in deinen Untergewändern dort auftriffst, dann ist dort schon eine Entkleidung da nach ihrem Sprachgebrauch. Und so tanzte David vor der Bundeslade her. Und dann seine Frau Michal hat ihn dann kritisiert und hat gesagt, wie kannst du dich vor den Knechten des Königs so entblößen? Das heißt, das ist dieses, was manchmal auch in uns drin steckt, dieses, wie kann ich mich so zur Schau stellen? Wie kann ich so, die anderen kriegen ja mit, wenn ich dann mal laut werde. Ja? Aber David war das nicht der Punkt. Er hat gesagt, ich will noch demütiger werden in den Augen der Menschen als wie bisher. Das war sein Geheimnis, Demut und zum Herrn schreien. Dinge machen, wo die Menschen dich verlästern, aber Gott dich ehrt. Amen. David war seiner Zeit weit voraus. Er verstand viel mehr vom neuen Bund als wie die meisten Christen heute. Das habe ich letztens dann in der messianischen Gemeinde gesagt zu den messianischen Juden. Ich sagte dir, David verstand viel mehr vom neuen Bund, als wie wir heute. Amen. Denn er konnte die Bundeslade in ein Zelt stellen und er konnte sich davor hinknien und konnte Gott anbeten. Ihr Lieben, das gab es im alten Bund nicht. Der hohe Priester musste rein, hat einen Strick am Fuß, dass wenn er nicht heilig war, wurde rausgezogen. Kein Mensch konnte die Bundeslade sehen. Bei David war alles möglich. Er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes, weil er eine Herzenshaltung hatte von Demut und er wusste, wie man geistig kämpft. Also seid ermutigt, dass mal auch wir das lernen. Und ihr Lieben, lasst uns jetzt lernen zu beten und zum Herrn zu schreien und nicht erst nach dem deutschen Sprichwort Not lehrt beten. Lasst uns das jetzt schon praktizieren, in diese Freiheit hineinzukommen. Amen. Amen. Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt. Wir müssen nicht unter diesem atmosphärischen Druck leben. Wir müssen uns nicht beugen unter diesem Einfluss des Geistes, der Gesetzlosigkeit des Antichristen, der die westliche Welt immer mehr einnimmt. Amen. Gott hat dir alles gegeben. Und der in dir ist es stärker, wie der in der Welt ist. Amen. Und so kommst du in diese Freiheit hinein und mir ist da was passiert am Mittwoch und das habe ich so selten und plötzlich, wo wir in dieser Freiheit drin waren, in mir hat sich in meinem Geist was bewegt, so dieses Ansatzweise, dieses Flehen zum Herrn. Dieses Flehen, wo der Geist Gottes dich übernimmt und du anfängst, für die Verlorenen zu flehen. Du siehst, dass sie auf dem Weg sind, der breite Weg. Wir kennen das alles aus der Schrift, wir kennen im Verstand alles. Aber dieser breite Weg führt wohin? In die Verdammnis. Und was sagt Jesus? Viele sind darauf gehen, die darauf gehen. Und in unserem Land sind es mindestens 98% der Menschen, die auf diesem breiten Weg sich befinden. 98,5. Und in dieses will uns Gott, der ein Herz voller Liebe hat, hineinbringen, dass wir anfangen, im Geist für diese Menschen zu flehen. Amen. Weil Fürbitte ist der erste Schritt, um Menschen aus der Verblendung der Herzensaugen in die Sicht hineinbringen, die das Wort Gottes, also die Überführung des Geistes bringt, dass sie sich bekehren. Amen. Fürbitte entfernt diese Finsternis, 2. Korinther 4, die der Teufel vor den Herzensaugen gelegt hat. Amen. So, und wo wir dann durch waren, dann in das Gebet hineinging und am Ende dieser Zeit plötzlich sah ich, es war ein geistlicher Eindruck, von meinem inneren Auge einen Engel in der Mitte stehen und das war eine sehr hohe Autorität. Das war ein Engel, der meines Erachtens nach über der Stadt gesetzt war und er war plötzlich in unserer Mitte. Ich habe es dann auch mitgeteilt. Und von ihm, er hat nichts gesagt, aber von ihm ging so eine Ermutigung aus, so eine Auferbauung, wo er gesagt hat, das macht weiter. Das ist das, was wir in der geistlichen Welt brauchen. Das ist eure Gebetsunterstützung, die ihr als Kinder Gottes uns Engeln, die in der geistlichen Welt ja sehr stark vorhanden sind, man soll dann öfter auf das Böse schauen, sondern die mit uns sind, sind mehr wie die gegen uns sind. Aber die Engel brauchen unsere Unterstützung. Amen. Indem wir anfangen, im Geist zu beten und zu schreien und zu flehen für die Menschen, die Jesus noch nie kennen. Amen. So, also weiter mit dem Thema Durchbruch. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Und zwar hat Jesus in Matthäus 24, 12 gesagt, dass ein Zeichen der letzten Zeit, ein Zeichen der Endzeit, bevor er zurückkommt, wird das sein, dass die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und deswegen wird die Liebe, da steht eigentlich die Agape-Liebe der meisten erkalten. Amen. Das Griechische kennt drei Worte für Liebe. Das erste ist Agape, das ist die Liebe, um die es heute geht, die nur von Gott kommt. Dann kennt es das Wort Phileo, das heißt das zwischenmenschliche Liebe, brüderliche Liebe. Und das Wort Eros, das ist dann Bereich der Sexualität. Aber heute geht es darum, was erkaltet in einem Menschen, in einem Christen. Weil diese Agape-Liebe kann in den Menschen draußen nicht erkalten, weil sie sie nicht haben. Aber wir haben die Agape-Liebe Gottes empfangen, da Römer 5,5 durch den Heiligen Geist. So, und Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit, die Sünde und die Gesetzlosigkeit, und das ist der Geist des Antichristen, der laut 2. Thessalonicher 2 beschreibt Paulus, dass der Geist der Gesetzlosigkeit bereits zu seiner Zeit am Wirken war. Und er wirkt durch die Jahrhunderte, aber jetzt gewinnt er rasch an Fahrt und nimmt extrem zu. So, und wenn diese Gesetzlosigkeit, die sich auch in gottlosen Gesetzen niederschlägt, immer mehr zunimmt, baut sich eine antichristliche Macht auf, die auf die Christen wieder einen Druck auflegt, von göttlichen Wertmaßstäben Abstand zu nehmen. Und wenn du von göttlichen Wertmaßstäben in deinem persönlichen Leben oder in Gemeinden Abstand nimmst, wird die Agape-Liebe erkalten. Warum? Weil die Agape-Liebe Gottes hat immer als Grundlage das, die Wahrheit. Merkt euch das bitte. Die Agape-Liebe Gottes ist kein Gefühl in erster Linie. Die Agape-Liebe Gottes hat als Grundlage immer die Wahrheit. Deswegen steht in 1. Korinther 13, wo über die Liebe gesprochen wird, die Agape-Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit der Gesetzlosigkeit, sondern die Agape-Liebe erfreut sich an der Wahrheit. Und die Wahrheit und die Liebe müssen immer eine Einheit bilden. Und Gottes Charakter ist in erster Linie heilig. Deswegen liest du in den Berichten, wo Menschen Gott gesehen haben, Jesaja 6, als er Gott sah auf seinem heiligen Tempel, auf seinem heiligen Thron, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel, und die Seraphim und die Cherubin alle riefen beständig: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth, und alle Länder sind voll seiner Ehre. Sie riefen dort nicht Agape, 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 also Liebe, 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 sondern sie riefen heilig, heilig, heilig. Und doch schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, man kommt da noch hin, sagt er, Gott ist die Liebe, Liebe, dieser Yahweh Zebaoth, der auf dem Thron sitzt, der über alles regiert, der von Ewigkeiten her war, ist und bleiben wird. Er ist im Grundsatz seines Wesens heilig. Das heißt, seine Agape-Liebe ist rein und heilig. Sie ist ohne Sünde und sie steht auf der Grundlage der Wahrheit. Amen. Weil das wird in den Christen erkalten, sagt Jesus, wenn du nicht gelernt hast, diesen zu widerstehen. Und was, da kannst du ja sagen, okay, wenn das so ist, was passiert denn, wenn bei mir die Agape-Liebe erkaltet? Kann doch immer passieren, so viel Ungerechtigkeit draußen, da muss ich mich ja aufregen. Wenn die Agape-Liebe erkaltet, wie willst du bereit sein, wenn Jesus zurückkehrt? Weil was dich mit Jesus, dem Bräutigam, verbindet, ist Liebe. Agape. Agape. Und wenn diese Agape-Liebe dich verlässt, wie soll er dich mitnehmen? Das ist wie mit den 5 törichten Jungfrauen, die kein Öl mehr zur Verfügung hatten. Die hatten ein anfängliches Summe an Öl. Das hat gereicht für eine gewisse Zeit, aber sie hatten keinen Nachschub. Amen. So, und heute gibt es viele Formen von falscher Liebe, die nicht auf der Wahrheit gegründet ist. Und viele Christen fallen darauf rein. Und es ist nicht die Agape-Liebe, sondern es ist ein seelischer, menschlicher Ersatz. Ich würde sogar sagen, ein dämonischer Ersatz. Lass uns ein Beispiel mal nehmen. Und heutzutage ist es sogar gesetzlich legitimiert, dass Homosexuelle und Lesben gesegnet werden. Im Namen der Liebe, weil das zwei Menschen sind, die sich lieben, werden sie gesegnet. Diese Art von Liebe hat erstens nichts mit der Wahrheit zu tun, mit dem Schöpfung, und sie hat nichts mit Agape-Liebe zu tun, sondern mit der Gesetzlosigkeit. Ich habe jetzt ein sehr gutes Statement gehört von einem Erzbischof der anglikanischen Kirche aus Kenia, nicht aus Europa, aus Kenia. Und er hat ein so klares, einfaches, überzeugendes Statement gegeben, kurz, knackig, aber stark, in Bezug auf die LGBTQ-Bewegung, wo du alles mit dran hast. Und dann, er hat es verteidigt und hat gesagt, das kommt nicht nach Kenia. Er hat mal einen interessanten Satz geprägt, er hat gesagt, als Gott Adam geschaffen hat, das ist der zweite Schöpfungsbericht, wo dann steht, Adam war allein und suchte ein Gegenüber. Und was hat Gott aus der Rippe des Adam geschaffen? Keinen zweiten Adam, sondern eine Frau. Amen. Die zu ihm passt. Und das ist Gottes Schöpfungsordnung. Gott schuf als Gegenüber von Adam keinen zweiten Adam, sondern eine Frau. Und beide in Einheit bringen Frucht hervor. Das ist die Schöpfungsordnung. Amen. Und das siehst du bei den Tieren, das siehst du bei den Pflanzen. Warum ist jetzt so eine Verdrehung? Weil der Geist der Gesetzlosigkeit immer mehr am Wirken ist. Dann ist dieser mutige Mann nach England geflogen zum Hauptsitz seiner Kirche und hat dort den Erzbischof in England gefragt, wieso segnest du, was Gott als Sünde bezeichnet? Und da sagt dieser Erzbischof in England, ich segne Menschen, die sich lieben. Und da sagt dieser Kenia aus Kenia, wenn du diese Menschen, die nicht in der Ordnung Gottes leben, segnest im Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiligen Geist, dann ist das Gotteslästerung. Weil dieser Gott, in dessen Namen du diese segnest, sagt, das ist nicht meine Ordnung, das ist Sünde. Wo sind diese Männer in Deutschland? Sie sind alle unter diesem Einfluss dieser Macht. Keiner getraut sich, sowas öffentlich zu sagen. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Die Gesetzlosigkeit nimmt in unserem Land extrem zu. Und wir müssen schauen, dass die Agape-Liebe nicht erkaltet. Deswegen brauchen wir einen persönlichen Durchbruch in die Agape-Liebe Gottes. Dass wir verstehen, was ist denn eigentlich die Agape-Liebe Gottes? Wie empfange ich sie? Wie gehe ich damit um? Und wie bringe ich Frucht? Amen. Und darum soll es heute mal an, fang heute mal an, mit diesem Thema zu arbeiten, weil es ist äußerst wichtig. Wir hatten uns vor 14 Tagen darüber unterhalten, der Wille Gottes, ihn zu tun, bedeutet in uns den Charakter Jesus zu haben. Und der Charakter von Jesus ist Demut und Gehorsam. Das hat man letzte Woche auch hier zum Familiengottesdienst. Das heißt, Demut und Gehorsam ist immer die Grundlage, auf der die Liebe wächst, die Agape-Liebe. Weil in Demut und Gehorsam lebst du in der Wahrheit. Versteht ihr? Deswegen hat Jesus nie gesagt, dass Demut und Gehorsam eine Gabe des Geistes wären. Sondern er sagt immer, lernt von mir Demut und Sanftmut und aber auch Gehorsam. Das ist etwas, was wir lernen müssen, was die Grundlage dessen darstellt, dass die Früchte des Geistes in uns wachsen können. Und die erste Frucht des Geistes ist Agape, Liebe. Das heißt, wenn die Wurzel von Demut und Gehorsam sauber in unserem Leben gegründet sind, kann die Frucht der Agape-Liebe an unserem Baum, also in unserem Leben wachsen und reifen, so wie alle weiteren 8 Früchte. Amen. Und diese Demut und dieser Gehorsam bedeutet, dass wir erkennen, dass Gottes Wille, seine Gebote für unser Leben, dass sie das Allerbeste sind, weil der Wille Gottes ist vollkommen gerecht und gut. Und diese Gebote Gottes sind nicht schwer, sagt Johannes. Und sie zu tun, bedeutet, ich empfange so viel Gnade von Gott, damit ich in Demut und Gehorsam diese Dinge auch ausführen kann. Und das Zweite ist, ich wiederhole nochmal vor 14 Tagen, Gott gibt durch seine Gnade in Christus alle, Ausrufezeichen. Gott gibt durch die Gnade in Christus uns alle Voraussetzungen, seinen Willen zu tun. Und Gott gibt in seiner Voraussetzung alles, damit wir in der Agape-Liebe leben können. Und das ist super und wir empfangen diese Gnade, aber im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir keinerlei Entschuldigung haben, wenn Gott, der Schöpfer, uns fragt, was hast du mit meiner Gnade gemacht? Hast du sie eingesetzt und vermehrt oder hast du sie in deinem Tuch verpackt und vergraben bis zu dem Tag, da ich kam? Das Gleiche kennt ihr von den 3 anvertrauten Pfunden. So, das heißt, wir haben keine Entschuldigung vor Gott zu stehen und sagen, in Bezug auch auf die Agape-Liebe, ich kannte das nicht und ich konnte das nicht, ich hatte diese Agape-Liebe nicht, ich konnte sie nicht einsetzen, meine ganzen Lebensumstände, ich habe so unter Ablehnung und Missbrauch gelitten und so viele schwierige Situationen, ich konnte einfach diese Liebe nicht ausleben. Und da sagt Gott zu dir, mein liebes Kind, in Christus vor 2000 Jahren habe ich alle Voraussetzungen geschaffen. Du musst diese Gnade bloß nehmen und anwenden. Und in Bezug, wenn wir dieses Thema jetzt, wir gehen mal schön der Reihe nach durch, weil das wichtig ist. Und ich habe auch bloß 2 Bibelverse. Und das, wenn wir in dieses Thema reingehen, ist das ähnlich wie mit der Gnade der Vergebung, die wir an Christus empfangen haben. Gott vergibt dir, wenn du zu ihm kommst, alle deine Sünden, die du bekennst. Und dann hast du eine Fülle der Gnade empfangen und dann erwartet Gott, der Vater, dass du als sein Kind dasselbe tust mit all den Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Wer kennt das Gleichnis vom Schalksknecht? So, aber wenn wir uns weigern, diese Gnade weiterzugeben, weil unsere Schuld war ein Berg Und die Schuld dessen, der an uns mal bewusst oder unbewusst verletzt hat, das war ein kleines Sandhäufchen. So, und wenn wir das nur im Blick auf die Schuld des anderen sehen, aber nicht auf den Blick dessen, was Gott uns vergeben hat, und diese Schuld des anderen festhalten und in unserem Herzen Ärger, Groll, Bitterkeit, Hass entwickeln, stehen wir eines Tages vor Gott und er sagt, ich habe dir alles vergeben. Wieso hast du diese kleine Verletzung deines Nächsten nicht vergeben? Und da wird ich den Schalksknechten übergeben. Und was sind Schalksknechte? Das sind Dämonen. So, und genauso wenig, wie wir vor Gott stehen können und sagen, ich kann nicht vergeben. Und Gott sagt, doch, ich hab dir vergeben und habe dir alle Gnade in Christus geschenkt, dass du allen weiteren vergeben kannst. So kannst du auch nicht vor Gott hinstehen und sagen, dein Gebot der Liebe kann ich nicht erfüllen oder konnte ich nicht erfüllen. Da sagt Gott, doch, ich habe dir alles geschenkt. Du musst es bloß weitergeben. Im neuen Bund empfängst du alle Gnade, um den Willen Gottes zu tun. Du wirst durch Gnade gerettet und dort bleibst stehen. Bei vielen. Aber die Gnade wird dir nicht nur geschenkt zur Errettung, sondern die Fülle der Gnade, Römer 5, 17, wird dir gegeben und die Gabe der Gerechtigkeit, um im Leben zu herrschen durch den einen Christus. Zu herrschen über die Sünde, zu herrschen über die Mächte der Bosheit, zu herrschen über dein eigenes Fleisch. Amen. Du hast die Fülle der Gnade empfangen, um die Gebote Gottes zu tun. So, jetzt lasst uns mal in die zwei Verse oder erstmal in den ersten reingehen. In Johannes 15, Vers 12. Dort sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Du kennst es. Du weißt, dass es im neuen Bund dieses Gebot der Liebe gibt, was über allem anderen steht. Und dass die Erfüllung dieses Gebotes, die Erfüllung der 10 Gebote beinhaltet. Du kennst diesen Text, du weißt, dass Gott sagt, liebe mich und deine Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt hier, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Jetzt geht es um den Bereich unter seinen Jüngern. In deinem Verstand und mein ist es da. Aber wie sieht das in deinen praktischen Umsetzungen aus? In deinem persönlichen Alltagsleben? Wie befolgen wir dieses Gebot, wo Jesus sagt, das ist das Wichtigste, das ist das eine Gebot, was ich euch gebe? Es gibt noch mehr, aber das ist das, worauf es ihm drauf ankommt. Manchmal leben wir unseren Alltag so, dass dieses, als ob dieses Gebot gar nicht da wäre. Wir leben nach unseren eigenen Regeln, Empfindungen und wie wir zurechtkommen. Natürlich geprägt vom Wort Gottes. Aber lasst uns mal mit diesem einen Gebot uns beschäftigen. Und das im Alltag umzusetzen. Und wenn wir das tun, wird die Agabeliebe in uns nie mals erkalten, sondern sie wird zunehmen. Amen. Dieses mein Gebot, das Wort für Gebot hier ist im Griechischen, heißt das, eine hohe Autorität gibt einen Befehl. Das heißt nicht, das ist eine Empfehlung, wo Jesus sagt, na, wenn es noch nicht ausmacht, könnt ihr euch mal einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Sondern nein, das ist ein sehr autoritäres Wort. Eine hohe Autorität gibt einen Befehl und dem ist besser, du folgst ihm. Und der hier spricht, ist Gott selbst. Eine höhere Autorität, als wir ihn, gibt es nicht. Amen. Weil der Vater steht ja hinter Jesus. So, und wenn Gott spricht, dies ist mein Befehl. dass ihr einander liebt, also Agape liebt, gleich wie ich euch agapemäßig geliebt habe. Dann ist es sehr gut, sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Amen. So, beginnen wir mal mit dem Ende des Verses, wo Jesus sagt, gleich wie ich euch agapemäßig geliebt habe. Das bedeutet, er hat uns zuerst geliebt und deswegen erwartet er, dass er ihn und einander, dass wir uns einander lieben. Das heißt, wieder geht Gott immer in Vorleistung. Jesus sagt, ich habe euch geliebt, ich habe euch 3,5 Jahre ein Vorbild hinterlassen und genauso wie ich euch geliebt habe, will ich, befehle ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Amen. Und an dieser Liebe, die ihr untereinander habt, dieser Agape, wird die Welt erkennen, dass der Vater mich gesandt hat. Seht ihr, dass wie so wenig aussagekräftig diese Gemeindewachstumsseminare, Programme sind? Von Verschönerung des Äußeren, einer Tasse Kaffee. Liebt einander. Daran wird die Welt erkennen, dass Jesus in unserer Mitte ist. Amen. Und das ist das, was die Welt nicht kennt. Und deswegen werden sie kommen. Amen. Und du musst deinen Alltag ausstreuen. So, wie er uns geliebt hat, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Das heißt, Jesus hat ja immer ein Vorbild gegeben. Er hat dir seine Liebe geschenkt. Und jetzt erwartet er, dass du das Empfangene auch weitergibst. Er erwartet nichts Unmögliches, sondern nur, dass wir das Empfangene weitergeben. Was ist seine Liebe? Wie ist seine Liebe? Lasst uns mal 5 Punkte anschauen, damit wir mal ein klares Bild darüber bekommen oder davon bekommen, was ist denn die Liebe Jesu? Was ist die Liebe Gottes? Womit hat er mich beschenkt? Was habe ich bereits schon? Und was möchte er, dass ich den anderen weitergebe? Erstmal untereinander in der Gemeinde, hier steht es an die Brüder und Schwestern untereinander und dann darüber hinaus. Wir reden noch nicht von der Feindesliebe, ne? Es geht schon mal schön langsam los. So, erster Punkt, es ist Gottes Liebe. 1. Johannes 4,16, der zweite Teil des Verses sagt, Gott ist die Agape-Liebe. Das heißt, er ist es. Und wenn dort steht, Gott ist die Liebe, Gott ist die Agape-Liebe, dann heißt es aber auch, dass kein Mensch sie hat. Um das nochmal deutlicher herauszustellen, lesen wir den Vers 7, 1. Johannes 4. Dort steht, Geliebte, also wird nochmal wiederholt, Johannes das Gebot, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Hier sagt Johannes, die Agape-Liebe ist aus Gott. Und wir, die wir, bevor wir wiedergeboren wurden, bevor wir Christus angenommen haben, wir hatten keinerlei Form, nicht ein kleines Fünkchen dieser Agape-Liebe in uns. Nichts. Kein Mensch hat diese Agape-Liebe in sich, ohne Christus. Gott ist die Liebe und die Liebe, die Agape, kommt von ihm. So. Wie ist denn das Wesen seiner Liebe? Wenn die Liebe von ihm kommt, die Agape-Liebe, wie schaut sie denn aus? Wie schaut sie praktisch aus? Was ist das Wesen seiner Liebe? Auch darüber gibt uns Johannes Antwort, der ja an der Brust von Jesus lag und seine Liebe am stärksten auch gespürt hat. Deswegen blieb er als einzigster Jünger auch vorm Kreuz stehen und ist nicht wie die anderen geflohen. So, und hier steht im 1. Johannes 4,10, dort beschreibt Johannes mal die Liebe Gottes. Darin besteht die Liebe, Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Das heißt, der nächste Punkt ist, Gottes Liebe ist immer auf den ausgerichtet, den er liebt. Gottes Liebe sucht nie das ihre. 1. Korinther 13, Vers 5, wo die Liebe beschrieben wird. Sie sucht niemals das ihre. Lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht zu. Das ist Gott. Das ist seine Liebe. Sie sucht immer das Gegenüber. Sie sucht immer das Gegenüber, also uns als Menschen in dem Sinne, mit Liebe zu erfüllen, mit Liebe zu überschütten. Und diese Liebe sucht nie sich selbst, sondern sucht den Nächsten. Und diese Liebe ist bereit, den Preis zu bezahlen, dass ein Liebesverhältnis wiederhergestellt werden kann. Deswegen steht hier, darin besteht die Liebe Gottes, nicht, dass wir ihn geliebt haben. Das heißt, er ist uns nichts schuldig. Nicht, weil wir so brave Menschen waren, liebt Gott uns, sondern wir waren ja weit weg von ihm. Das ist das Wesen seiner Liebe. Es ist total einseitig. Es richtet seine Liebe auf einen Menschen, der diese Liebe gar nicht verdient hat, der sie ihm gar nicht gibt und bezahlt noch den Preis, damit das Liebesverhältnis mit diesem Menschen wiederhergestellt werden kann. Und da kannst du, wenn ich sage Mensch, kannst du deinen eigenen Namen einsetzen. Weil du warst weit weg, ich war weit weg von Gott. Wir haben seine Liebe nicht verdient, wir haben ihn nicht geliebt, als wir weit weg waren von ihm, sondern er kam einseitig, darin besteht seine Liebe, um den Preis zu bezahlen, damit das Liebesverhältnis zu mir und zu dir wiederhergestellt wird. Gottes Liebe besteht nicht in Worten, sondern in Taten. Er hat nicht vom Himmel, von seinem Thron, aus seinem heiligen Tempel, wo das Saum des Gewandes den ganzen Tempel erfüllt, alle Engel rufen heilig, heilig, alles liebt ihn im Himmel, alles betet ihn an. Er hat nicht runtergerufen auf die Erde zu der gefallenen Schöpfung, die in der Knechtschaft Luzifers steht. Er hat nicht gesagt, ich liebe euch. Alle, wie Erich Mielke, 89. Nee, hat er nicht gemacht. Sondern er kam von seinem Thron in Gestalt seines Sohnes, erniedrigte sich selbst, wurde wie ein Mensch erfunden. Er wurde uns gleich. Versteht ihr, Jesus wurde uns gleich, ein Mensch. Und er hat uns doch geschaffen vor 6000 Jahren. Und dann wurde er wie ein geschaffenes Wesen, also dem Äußeren nach, innen drin war Gott sicher. Aber er zwängte sich in so eine irdische Hülle. Der alle Äonen, alles ganze Universum in Bruchteil von einer Sekunde bereisen kann, war gebunden in den menschlichen Körper mit all seinen Bedürfnissen und Versuchungen. Und das hat er nur gemacht, weil er voll Agape-Liebe war und nicht das Seine gesucht hat. Nenn mir eine Bibelstelle, wo steht, Jesus suchte das Seine. Als er sich zurückzog auf den Berg, hat er gebetet. Als er mittags um 12 in der heißen Sommerhitze da in Samaria, die haben ja jetzt gerade eine Hitzewelle unten, ne? In Israel, und in dieser heißen Sommerhitze in Samaria, dort am Jakobsbrunnen saß und sich ausruhen wollte, weil er müde war. Was hat er gemacht? Er suchte nicht das Seine, sondern hat diese Frau zum Herrn geführt, also ihr offenbart, wer er ist. Und dadurch hat sich eine ganze Stadt in Samaria bekehrt, weil er nicht das Seine suchte. Amen. Und Jesus und der Vater waren bereit, den Preis zu bezahlen. Gott gab, dieser Vers, der draußen hängt, auf der Leinwand, Johannes 3,16, er gab uns seinen Sohn. weil er die Welt so sehr liebte. Amen. Und das, so in diesem Vers empfängst du schon die erste Offenbarung. Wenn du sagst, wo ist denn die Liebe Gottes in meinem Leben? Gott liebt mich nicht, Gott hat mich verlassen, ich spüre ihn nicht. Das ist eine Lüge des Teufels. Weil der Vers Johannes 3,16 sagt, er liebte die ganze Welt. Und da liebte er dich, da liebte mich und er liebte jeden Menschen, der jemals auf diesem Planeten sein wird, bis zu dem Tag, wo Jesus hier das Zeitalter beendet. Und wenn Gott sagt, er liebte alle Welt und gab seinen Sohn, dann sind wir, jeder Einzelne, mit inbegriffen. Er gab seinen Sohn und 1. Johannes 4,10, wie wir gelesen haben, er sandte seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden. Gott war bereit, den allerhöchsten Preis für die Wiederherstellung des Liebesverhältnisses zu uns wiederherzustellen. Amen. So, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, Agapeliebe, was ich jetzt gerade sagte, das ist so ähnlich, als würde man einem kleinen Kind von 3 Jahren den Aufbau eines Computers oder Laptops erklären. Was versteht ein 3-Jähriger von einem Laptop? Ja, das gibt ein paar Funktionen und dann erscheint irgendwas. Und genauso ist das, wenn wir hier mit unserem begrenzten Sprachschatz, mit unserem begrenzten Verständnis von der Agape-Liebe Gottes reden würden. Versteht ihr? Alles, was ich versuche rüberzubringen, ist so begrenzt, weil die Liebe Gottes ist viel, viel, viel größer, als dass man das in Worte und Verständnis fassen könnte. Amen. Er gab und er war bereit, den Preis zu bezahlen. Viertens, Gottes Liebe ist ohne Vorleistung, ohne Bedingung. Er liebte uns und er gab seinen Sohn für uns, als wir noch weit weg waren von ihm. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns, seine Agape zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In dem Sinne beweist Gott seine Agape-Liebe, die keinerlei Bedingung beinhaltet und keine Vorleistung erfordert. Er beweist diese Agape, indem er Christus für uns gab, seinen Sohn, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, rebellisch, unabhängig, getrennt von ihm leben wollten, selbst Gott sein unter der Knechtschaft des Teufels. In diesem Zustand der gefallenen Menschheit sandte Gott seinen Sohn. Amen. Das heißt, seine Agape ist ohne Bedingung und erwartet keine Vorleistung. Man kann sie sich nicht verdienen, es ist Gnade. Ihr Lieben, das klingt gut, ne? Aber das ist die Liebe, mit der Christus uns geliebt hat. Und mit dieser Liebe gebietet und befiehlt er, sollen wir uns einander lieben. Man muss immer ein bisschen dort diesen Zusammenhang ab und zu mal wieder herstellen jetzt hier, ne? So. Und fünftens, seine Liebe, seine Agape ist wie ein Feuer. Voller Leidenschaft, voller Feuer, sie ist nicht lau. Sie ist nicht gleichgültig, nicht lau, sondern sie ist voller Feuer. Weil Gott ein verzehrendes Feuer ist. Nicht nur des Gerichts, sondern ein verzehrendes Feuer der Liebe. Amen. Hohelied 8, Vers 6 und 7. Das lese ich manchmal zu Hochzeiten, passt auch ganz gut rein, aber das hat für jeden von uns was zu sagen. Dort wird diese Agape-Liebe Gottes beschrieben. Hohelied 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme Jahwes, des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Das heißt, seine Agape ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Irgendwelche Wasser, Widrigkeiten, Verletzungen, was Menschen dir antun, können diese Liebe nicht auslöschen. Amen. Und du kannst sie nicht verdienen. Ihr Wert ist weit über unserem Verständnis darüber hinaus. Wenn einer den Reichtum seines Hauses um diese Agape gebe, dann würde man ihn nur auslachen. Sondern das geht nicht. Alle Bankkonten dieser Welt zusammengenommen sind nichts im Wert im Vergleich zu dieser Agape-Liebe. Amen. So, sie ist eine Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Und nichts kann diese Liebe löschen. Und das ist das, was Jesus meinte. Mit dieser Agape-Liebe hat Gott, der Vater und Jesus, haben sie uns geliebt. Es ist seine Liebe, die von oben herkommt, die er uns schenkt. Diese Liebe sucht niemals das ihre, ist immer auf den anderen, das Gegenüber ausgerichtet, ist bereit, den Preis zu bezahlen. Sie besteht in Taten. Sie ist ohne Vorleistung und Bedingung und wie ein verzerrtes Feuer. Und mit dieser Liebe hat Jesus seine Jünger geliebt. Mit dieser Liebe hat er dich und mich geliebt. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Das Maß seiner Liebe, wohlgemerkt, hat nichts mit deiner Vorleistung zu tun. Deswegen kannst du nicht hinstehen und sagen, Gott liebt den Menschen mehr als wie mich. Das ist eine Lüge und verletzt seinen Charakter. Weil er liebt auch die, die fern von dir sind. Er liebt dich mit dieser Liebe. Ich habe bloß 5 Punkte rausgenommen, es gibt noch mehr, aber man muss es übersichtlich halten. Und mit dieser Art der Liebe liebt er uns, er liebt aber genauso den draußen, der ihn noch nicht kennt. Und er wird ihn lieben, bis dieser Mensch durch die Güte Gottes zur Umkehr gebracht wird und seine Liebe empfängt. Amen. Das ist sein Herz, das ist sein Wesen, weil er diese Agape-Liebe ist als Person. Jetzt haben wir einen riesen Anspruch hinter dem, was Jesus hier sagt. Ich befehle euch, so wie ich euch Agape geliebt habe, will ich, dass ihr einander liebt. Er hat diese 5 Dinge alles mit uns getan, uns beschenkt. Und jetzt erwartet er nur, dass wir das entsprechend verstoffwechseln und weitergeben. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Wir stellen uns halt mal ein paar Fragen, Antworten, dann kommen wir tiefer in das Praktische auch rein. Die nächste Frage wäre, die du dir sicher stellst, wie empfange ich diese Agape-Liebe? Das Wort Gottes hat eine klare Antwort, durch Buße und Glauben. Alle Segnungen, die Gott dir verheißen hat in Christus, empfängst du erstens durch Buße. Was bedeutet Buße? Es bedeutet eine Umkehr zu Gott. Buße bedeutet eine Herzenshaltung von Demut. Du erkennst vor ihm, dass du dein Leben getrennt von ihm, unabhängig von ihm geführt hast, dass diese Liebe nicht wirksam war, dass du dein eigenes gesucht hast und nicht so geliebt hast, wie er das von dir erwartet. Ich mach's mal kurz. Buße bedeutet Demut und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Amen. Umkehr bedeutet Demut und Demut bedeutet, du empfängst die Gnade. Weil dem Stolzen, dem Hochmütigen, der seine Fehler nicht erkennt und einsieht, dem widersteht Gott und dem wird er auch die Agapeliebe vorenthalten. Gott gießt seine Segnungen in kein stolzes, rebellisches Herz. Amen. So, und wenn du sagst, okay, die Liebe Gottes fließt noch nicht ganz an mir, dann musst du bei Punkt 0 anfangen, bei Buße und Demut. Weil das öffnet die Schleusentore des Himmels. Dem Demütigen gibt Gott reichlich Gnade. Mit dem Stolzen widersteht er, auch wenn er sich Christ nennt und alles fromme Vokabular beherrscht. Und dann glauben, einfach glauben, dass Gott die Liebe ist, dass er dich liebt, dass Jesus dich liebt, alles, was er für dich getan hat. Mal als Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So steht Gott dann da und empfängt dich mit offenen Armen. Er verurteilt dich nicht, sondern er freut sich, wenn du zurückkommst. Das ist seine Liebe. Aber du musst vom Schweinetrog umkehren und erkennen, dass du gegen Gott und Menschen gesündigt hast und den ganzen Weg zurücklaufen zu ihm. Buße, Umkehr bedeutet ja Richtungsänderung und Herzensveränderung. Amen. So, und was geschieht dann mit mir? Wir sind immer noch dabei, wie wir die Liebe Gottes empfangen, die Agape. Echte Buße, Demut, Glauben an Gott, der die Liebe ist, dass er dich beschenken will, was er für dich getan hat. Und was geschieht in dem Moment, wo du Buße getan hast, geglaubt hast, was passiert da mit dir? Genau das, was in Römer 5, Vers 5 steht. Die Liebe Gottes, die Agape, wird in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, worden ist. Das heißt, das ist ein Satz, der nicht zukunftsgerichtet ist, sondern der darauf gerichtet ist, dass es eine Tatsache ist, die mit dir geschehen ist in dem Moment, wo du umgekehrt bist und Jesus aufgenommen hast. In dem Moment wird dein Herz gereinigt, der Heilige Geist zieht ein, dein Geist wird zum Leben erwacht, der Heilige Geist verbindet sich mit ihm, das Allerheiligste wird gereinigt und gesalbt in dir. Und in dein Innerstes, in dem Geist, gießt Gott seine Agapeliebe aus. Und wie gesagt, dieses Maß der Agapeliebe ist bei jedem von uns dasselbe. Weil Gott hat keine Lieblingskinder. Er macht zwischen seinen Kindern keinen Unterschied. Weil er ist der gute Vater. Amen. So, und das, was Gott dort sagt in Römer 5,5, musst du glauben, dass er das mit dir getan hat. Amen. Und ohne diesen Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Laut Hebräer 11,6. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Aber Gott will, dass wir ihm glauben, dass wir zu ihm kommen und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. An denen hat er wohlgefallen. In Christus sind wir befreit von der Knechtschaft des Gesetzes. Aber wir sind nicht befreit, Gottes Gebote zu tun. Viele verwechseln das heute. Alles Gnade, Hypergrace. Alles gut, ich kann machen, was ich will, ich kann leben, wie ich will. Gott liebt mich und ich komme in den Himmel. Du wirst ein schreckliches Erwachen haben, wenn du nicht Buße tust. Er hat uns aber auch von der Gesetzlichkeit befreit. Das bedeutet, unsere Erwählung, unsere Errettung, die Liebe Gottes können wir nicht verdienen, sondern nur durch Glauben empfangen. Quäle dich nicht, in deinen Gott zu gefallen durch deine Taten, sondern fang erst mal an, ihn zu empfangen. Glaube ist das Werk, was Gott sucht im neuen Bund. Das hat Jesus in Johannes 5 gesagt, als er spricht, ich bin das Brot des Lebens, was vom Himmel gekommen ist. Und dann, die Juden waren ja getrimmt, Werke zu tun. Ja? 613 Gesetze. Nicht ganz so wenig. Ne? Und dann die Mischna-Gebote, Talmud-Gebote, die Menschengebote noch dazu. Also, wo wir in Israel waren, da beim Wilfried, ne, kennt ihr noch, wunderschöne Sicht auf den See, Genezareth, alles super. Da hat er ein paar Bücher drin und da waren von orthodoxen Juden waren da Regularien niedergeschrieben. Du, ich bin, danke Jesus, Halleluja, für diese Freiheit. Ihr Leben war geknechtet von Regeln. Die durften bei Regen nicht mal einen Regenschirm aufspannen, weil das ein Gesetz war am Schabbat. Lass ich zeigt. Ich habe das Buch dann wieder, ich habe nur gelacht, zugemacht. Ich sage, danke Jesus, befreit von der Gesetzlichkeit. Amen. Wir können Gott das Liebe und Annahme nicht verdienen. Das Werk, zurück zu Johannes 5, das sagen die Juden zu ihm, was ist das Werk, was wir jetzt tun sollen? Was müssen wir jetzt machen? Und das sagt Jesus zu ihnen, das ist aber das Werk, das ihr tun sollt, dass ihr an den glaubt, den Gott, der Vater, gesandt hat. Amen. Das ist unser erstes Werk in der Beziehung zu Gott und zu Jesus, dass wir ihm und seinen Worten Glauben schenken. Und Glauben bedeutet Vertrauen und Glaube bedeutet eine Tat. Nicht bloß eine verstandesmäßige Übereinstimmung. Amen. Und durch diesen Glauben empfangen wir Gottes Wohlgefallen. So, und was wir heute besprechen, wenn du deinen Glauben in das Wort Gottes setzt und es entsprechend umsetzt, dann hat Gott sein reiches Wohlgefallen an dir. Amen. Und aus diesem Empfangenen, was du empfängst durch den Glauben, kommen die entsprechenden Werke. Und was sind die Werke? Gebot, der Befehl von Jesus, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Amen. So, in dich hinein ist Römer 5,5 ausgegossen, nämlich die Liebe Gottes, Agabe, durch den Heiligen Geist. Und wie du hier sitzt, du hast, so wie ich sehe, alle Jesus angenommen, die meisten zumindest, und da bist du voll in deinem Geist mit der Agabe, Liebe Gottes. Amen. Das heißt, ich spüre das nicht. Zu uns sind schon, damals, wo wir Lichtschein waren, ja, Leute gekommen vorne in der Gebetskette, haben für das Gebet, oh, bete für mich, dass ich mehr Liebe Gottes empfange. So funktioniert das nicht, die ist aber jetzt bereits drin. Du musst bloß die nächsten Punkte tun, über die wir noch sprechen. Erstens, Glaube, dass sie bereits in dir ist. Weil Gott ist kein Lügner. Mensch, versteht doch mal, er, der alles dran gesetzt hat, den Preis zu bezahlen am Kreuz für deine und meine Erlösung, sollte er jetzt, nachdem du Buße getan hast und Glauben hast an Jesus, sollte er jetzt seine Agabeliebe zurückhalten? Er hat alles dran getan, damit dein Herz durch den Glauben gereinigt wird, um diese Agabeliebe auszugießen. Was geschieht, wenn diese Liebe in dir ist? Du wirst von einem weisen Kind zu einem Kind Gottes. Du wirst von einer Hure zur Braut. Von einem Menschen, der sich mit der Welt verbunden hat. Das ist geistliche Hurerei, Götzendienst und so weiter. Wirst du zu einer Braut Christi. Und wie muss ich jetzt mit diesem kostbaren Gnadengeschenk, was ich empfangen habe, wie muss ich jetzt damit umgehen? Erstens Dankbarkeit. Danke, sag einfach danke, dass diese Agabeliebe in mir ist. Danke, dass ich sie empfangen habe. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass du das in mir geschaffen hast. Dankbarkeit. Das nächste. 1. Johannes 3, 16. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Du musst diese Liebe Gottes erkennen und glauben. Und in diesem Prozess darfst du wachsen. Da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Dankbarkeit und dann, wie es hier steht, 1. Johannes 3, 16, erkennen und glauben. Du musst erkennen aus dem Wort Gottes und nicht aus deinen Gefühlen. Weil wenn wir von Liebe sprechen, hast du sofort das menschliche Produkt der Liebe da, die jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise hat. Aber das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe des Menschen befindet sich im Bereich deiner Emotionen, deiner Seele. Die Liebe Gottes befindet sich in deinem Geist, tief drunter. Und manchmal kannst du sie nicht fühlen und trotzdem ist sie da. Weil deine Gefühle können dich täuschen. Weil sie Veränderung unterworfen sind. Sie gehen rauf und sie gehen runter. Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Das ist seelisch. Du musst die Liebe Gottes erkennen. Dass das, was Gott dir gibt, Geist ist, die Agabeliebe, und dass sie in deinem Geist zu Hause ist, in deinem Inneren. Und von dort her baut sich das Gefühl natürlich auf, dieses Feuer, diese Leidenschaft von ihm. Aber suche ihn nicht in deinen Gefühlen, sondern in deinem Herzen. Die Gefühle kommen, wenn wir anfangen, ihn und seine Liebe zu erkennen. Deswegen bete ich das auch regelmäßig auch für die Gemeinde, für alle, für mich, oder inbegriffen natürlich, gehöre auch irgendwie mit dazu. Epheser 3, Vers 16 bis 19. Dort ist ein Gebet, wo Paulus betet, dass wir stark werden durch, ich kann euch nur empfehlen, dass wir ein apostolisches Gebet, dass wir stark werden durch den Heiligen Geist am inwendigen Menschen. Das heißt, wir brauchen eine Stärke im inneren Menschen, im Geist, damit wir durch den Glauben Christus in uns gewurzelt und gegründet ist und wir mit allen Heiligen begreifen können, was die Länge, Breite, Höhe und die Tiefe ist, nämlich alle Dimensionen. Also Paulus umfasst da das ganze Universum. Und dann sagt er, damit wir die Liebe des Christus erkennen, in ihr verwurzelt sind und damit wir die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, diese Liebe Christi, wie ich vorhin gesagt habe, die kannst du nicht mit deinem Verstand erfassen, das geht nicht. Die kannst du nicht lernen, Agabe. Und nein, diese Liebe musst du erkennen. Und erkennen, das Wort kommt von dem Erkennen von Mann und Frau. Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Das heißt, wenn ich Gott erkenne, kommt Frucht hervor. Das heißt, ich habe Gemeinschaft mit ihm wie ein Ehepaar. Im natürlichen Sinn. Ich habe geistliche Gemeinschaft mit ihm und daraus kommt die Frucht der Liebe. Und dann erkenne ich ihn, wie er wirklich ist. Ich erkenne ihn aus dem Wort Gottes. Zum Beispiel diese Stellen, die ich die ganze Zeit zitiert habe, wie Gottes Liebe ist, was er ist. Über diese Stellen nachsinnen, sie verinnerlichen, fängst du an, ihn zu erkennen. Und diese Erkenntnis im Herzen kann dir niemand nehmen. Du fängst an, ihn zu erkennen als deinen liebenden Vater. Du fängst an, ihn zu erkennen, Jesus, als deinen liebevollen Bräutigam, der bald zurückkehrt. Kleiner Einschub, Thema Endzeit. Weil da gibt es viel Diskussion jetzt und viele Bücher werden geschrieben und Reden waren gemacht über die Endzeiten, was da alles kommt, die unterschiedlichsten Ansichten. Zu mir hat der Herr vor vielen Jahren mal aus Epheser 5 das erklärt, die Gemeinschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde ist ein Geheimnis. Na, Paulus sagt, es ist ein Geheimnis zwischen Mann und Frau, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, das Verhältnis zwischen uns und Christus, dieses Liebesverhältnis, dieses tiefe Agabeverhältnis zwischen uns und ihm ist ein Geheimnis. Und das ist das, worauf der Vater Ausschau hält, das ist das, worauf Jesus Ausschau hält, nicht auf andere Christen, die allen Dinge, die siegreiche Gemeinde, sondern er sucht seine Braut, die er liebt, und die Braut sucht ihn, weil sie ihn liebt. Und daraus, von ganz dort unten, kannst du die ganzen Endzeitprophetien aufvierteln. Ihn erkennen, wie er ist, bedeutet, lass dich von ihm lieben. Weil der nächste Punkt ist, erkennen und glauben. Du musst glauben, dass er dein Bräutigam ist. Du musst das für wahr halten, du musst ihm vertrauen, dass er dich liebt. Und dann setz dich hin und lass dich einfach lieben. Und durch dieses Lieben lassen erkennst du ihn. Und das setzt in deinem Geist diesen Fluss der Liebe frei. Und dann fängst du mit nach einer gewissen Zeit auch an, das in deiner Seele zu spüren. Aber wir müssen von innen heraus anfangen, durch geistliche Erkenntnis und Glaube. Die Liebe aktiviert. Und das braucht Zeit. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Es ist so wichtig, regelmäßige Zeiten in seiner Gegenwart zu verbringen. Ihn zu erkennen, seine Liebe zu erkennen und ihm einfach diese Wertschätzung zu geben, diese Dankbarkeit. Amen. Lasse Unglauben und Zweifel keinen Raum. Lasse Unglauben und Zweifel keinen Raum. Unglaube und Zweifel sind eins der stärksten Dämonen inmitten der Christenheit. Der Geist des Unglaubens und der Geist des Zweifels sind eine der stärksten Dämonen in der Christenheit. Das war schon zur Zeit von Jesus so. In Nazareth konnte er nichts tun oder nicht viel aufgrund des Unglaubens der Menschen. Widerstehe jedem Unglauben und jedem Zweifel. Glaube sein Wort. Und das Dritte, weitergeben. Das ist sein Gebot. Liebt einander mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Diese Liebe muss weitergegeben werden. Es ist diese Liebe, wie er uns geliebt hat, die wir weitergeben. Und diese Liebe hat im Gegensatz zur menschlichen Liebe diese wunderbare göttliche Eigenschaft, weil sie nie das ihre sucht, dass sie wächst, wenn sie das tut, wozu sie berufen ist. Diese Liebe nimmt zu, wenn man sie einsetzt, wenn man sie weitergibt und praktiziert. Amen. Philipper 1,9, so betet Paulus, wird das ein apostolisches Gebet, weil er weiß, was die Gemeinden brauchen. Und er sagt, ich bete, dass eure Liebe immer reicher wird, überströmend wird an aller Erkenntnis, also Gott erkennen, und an aller Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung kommt Einsicht und Wissen. Das heißt, diese Liebe ist auch Wachstumsprozessen unterworfen. Das heißt, genauso wie dein Glaube wächst auch, soll auch unsere Liebe wachsen. Das gewisse Maß, was wir empfangen haben, sollen wir vermehren. Das sollen wir einsetzen. Damit sollen wir wuchern. Und sollen es nicht vergraben im Tuch und verbuddeln, bis Jesus kommt. Der nächste Punkt war Anreisen, kriegt man nicht ganz durch. Also nicht so schlimm. Wie gebe ich diese Liebe weiter? Weil wir müssen uns, wenn du diese Aussagen aus dem Wort Gottes hörst, musst du dir immer die Frage stellen. Immer. Und das ist jüdisches Denken. So sind die Juden mit dem Wort Gottes umgegangen. Das ist eine Aussage Gottes. Wie praktiziere ich das in meinem Alltag? Und was macht unser griechischer Verstand? Wissen, wissen, wissen. Dann bäumt sich hier eine große Blase auf. Und was tun wir dann? Nicht viel. So, lass uns doch mal das, was wir hören, auch tun. Das heißt, müssen wir uns die Frage stellen, wenn Jesus sagt, liebt einander mit derselben Liebe, mit der ich euch geliebt habe, wie gebe ich diese Liebe weiter? Und dazu gibt uns das Wort Gottes eine klare Anweisung. Und ich nenne euch die paar Verse, lese ich vor. Kennt ihr alle? Alle schon gelesen? Wissen ist da. Praxis. Wie weit klafft das auseinander? Muss jeder von euch selbst abgleichen. 1. Korinther 13. Dort geht's los. Dort müssen wir anfangen. Wie praktiziere ich diese Liebe? Und dort geht's los, 1. Korinther 13, wenn ich Sprachenrede hätte, Weissagung, Geheimnisse, Glauben, da Berge versetzt, wenn ich auch mein ganzes Geld und alles, was ich besitze, austeile und als Märtyrer verbrannt wäre, aber keine Liebe hätte, würde es mir nichts nützen. Das sollte uns schon mal zu denken geben, dass all die guten Werke, die wir tun, ohne Agabeliebe, das war nochmal ein göttliches Ausrufezeichen. Ohne diese Agabeliebe von Gott keinen Wert hat. Oder haben. Deswegen ist das, was im 1. Korinther 3 steht, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und da, wo wir bald jeder einzelne Mal zu stehen haben, wo unsere Werke geprüft werden durch das Feuer des Gerichts, und was dann übrig bleibt, sind Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh. So, und all unsere Lebenswerke, die bei Gott natürlich dann auch vorhanden sind, die werden dort auf den Altar gelegt und dann wird sein Feuer drüber geschickt. Und dann, was verbrutzelt? Holz, Heu oder Stroh. Gold, Silber und Edelsteine bleiben bestehen. Sie überstehen oder bestehen die Feuerprobe. Und anhand dessen, was dann noch übrig bleibt auf diesem Altar, wird dein himmlischer Lohn zugemessen. Holz, Heu oder Stroh stehen für die Menge der Werke ohne Liebe. Gold, Silber und Edelsteine hat erstmal mit der Qualität zu tun, dass die Agabeliebe in jedem der Werke enthalten ist. Natürlich dann die Menge kommt. Die Menge ist natürlich nicht das Schlimme, ne? Sondern die Grundlage. Das Gold, was übrig bleibt, ist die Liebe. Das ist die Frucht, die Gott in jedem Einzelnen von uns sucht. Deswegen befiehlt er, liebt einander mit derselben Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Weil diese Agabeliebe wird, wenn du in den Himmel kommst, immer mehr zunehmen. Das heißt, sie nimmt immer mehr zu, wenn wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Sie Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich genug Liebe Gottes, alles gut. Sie nimmt immer zu. Sie hat kein Ende. Kannst du dich jetzt schon mal auf die Ewigkeit vorbereiten? Dass das immer mehr wird. Je länger, es gibt da keine Zeit mehr. Aber die Liebe nimmt immer mehr zu. Das ist sein Wesen. Er gibt dir erstmal so viel, wenn du oben ankommst, wie du verkraften kannst. Und dann immer mehr. Weil er ist ja die Quelle der Liebe. So, und deswegen sagt, möchte er das als erstes als Frucht sehen in unserem Leben. Ich habe oft Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, was soll ich denn jetzt machen? Und was soll ich denn jetzt tun? Und das Programm stand das, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin unausgewählt, ich muss was machen. Ich muss jetzt, und der Herr sagt, liebe mich. Liebe deinen Nächsten. Und nach einer langen Zeit habe ich es auch begriffen, was er mir sagt. Das geht um diesen Kern. Amen. Und dann steht, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Also keinerlei Stolz ist in ihr. Sie ist nicht unanständig. Das heißt, sie verletzt nicht. Nicht bewusst, weil das muss man auch differenziert betrachten, weil manche Menschen fühlen sich verletzt und derjenige, der sie angeblich verletzt hat, hatte keinerlei Herzensregung in diese Richtung. Aber so ist das nur bei Menschen. Manche fühlen sich verletzt und da braucht es Heilung. Aber die Liebe verletzt nicht bewusst. So ist es gemeint. Sie ist nicht unanständig. Sie verletzt nicht bewusst. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht verärgern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, alleine dieser, da leuchtet mir immer als erstes raus, wenn ich mich mit der Thematik auseinandersetze. Sie sucht nicht das Ihre. Also Vers 5. Lässt sich nicht verärgern, nicht erbittern. Und rechnet Böses nicht zu. Das ist Gottes Liebe. Mit der Liebe sollten wir einander lieben. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Das heißt, sie erträgt vieles, deckt manches zu. Sie hat ein weites Herz, Dinge auszuhalten. Sie glaubt alles, heißt nicht, dass ihr alle möglichen Irrlehren glaubt, sondern die Liebe glaubt, dass in dem Gegenüber Gott auch zum Zuge kommt. Und hat das Vertrauen, dass Gott in dem, den es betrifft, auch wirkt. Sie traut ihm alles zu, würde ich ihr so formulieren. Und sie hofft alles und sie erduldet alles. Und diese Liebe hört niemals auf. Amen. Soweit dazu. Das war der erste Vers. Den nächsten Vers 13 machen wir dann nächste Mal. Aber das ist so wichtig, dass da geht Jesus noch eine Stufe tiefer dann. Ja. Aber hier erstmal, dass wir diesen Befehl von ihm erhalten haben, einander so zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Es ist seine Liebe, die du empfangen hast durch den Heiligen Geist. Sie ist immer auf den anderen ausgerichtet, sucht nicht das ihre. Ist immer bereit, den Preis zu bezahlen, auf den anderen zuzugehen, damit ein Verhältnis der Liebe und Versöhnung wiederhergestellt wird. Sie besteht nicht in Worten, sondern in Taten. Na, Worte, du kannst auch sagen, deiner Frau sagen, ich liebe dich, die Frau darf auch dem Mann. Aber vom Grundsatz her besteht Gottes Liebe in Taten. Er gab und er sandte seinen Sohn. Und diese Liebe ist ohne Vorleistung und Bedingung. Sie ist wie ein Feuer und nicht lau. Amen. Und das in den Alltag umzusetzen, da haben wir erstmal eine ganze Weile zu tun. das zu praktizieren, seinen Befehl zu gehorchen. Aber das Gute ist, dass er uns die Voraussetzungen alle geschenkt hat. Und wir wachsen durch Erkenntnis, Glauben, Dankbarkeit und dass wir uns seiner Liebe aussetzen. Amen. So, lasst uns das praktizieren. In deiner Ehe. Also sind die Männer wieder in der Pflicht, wie immer. Epheser 5, 25. So, ihr Männer, lieb, also wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für ihr dahingegeben hat, um sie zu reinigen und alles für ihr zu tun, so sind auch die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Amen. Das ist eine freundliche Ermutigung für uns Ehemänner hier. Schau dir diese Agabe-Liebe Christi an, mit der er dich geliebt hat. Er erwartet von dir, dass du deinen Ehepartner oder deine Ehefrau mit derselben Liebe liebst. Es geht um eine Einheit in der Liebe. Es geht nicht um ein Nebeneinanderleben. Auch darüber müssen wir mal Rechenschaft ablegen. Wie haben wir unsere Ehen gelebt? Die Voraussetzung hat Gott gegeben, die Liebe. Und wiederum, ihr Männer, liebt eure Frauen. Eine Frau, die geliebt wird von ihrem Ehemann, wie Christus die Gemeinde liebt, hat kein Problem, sich unterzuordnen und den Mann zu ehren. Und ihn auch mal mit Lob zu überschütten. Das ist die ermutigende Aufforderung an die Ehefrauen. Halleluja. Herrn Mann mit Lob, Wertschätzung, Anerkennung, Ehrerbietung. Ich mache noch bemerkt dazu, wie Paulus. Zu überschütten. Amen. Das muss ein bisschen Ausgleich geben, ne? Sonst wird die Last für die Männer zu hoch. Ja. Gut, okay. Nee. Und die Frauen dürfen natürlich diese Agape lieber erwidern. Und das ist ein Zeichen in der heutigen Zeit, wie wir unsere Ehen und Familien leben. Was leuchtet, oder in Bezug auf die Kinder, ne? Was leuchtet wie ein heller Leuchtturm in dieser Zeit von Verwirrung und fürchterlichem Durcheinander. Wo junge Menschen im Prinzip Orientierung suchen und klare Grundwerte tief in ihrem Herzen. Also die draußen sind, suchen das. Und daran wird die Welt erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. So, und wenn wir dort in der Ehe und Familie beginnen, ganze Sachen, ich Single, komme jetzt ja gut weg. Nee, Jesus sagt in diesem Vers 12, liebt einander als Brüder und Schwestern mit derselben Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Das kommt für die Ehepaare ja noch dazu. Sie sollen ja auch ihre Brüder und Schwestern in der Gemeinde mit dieser Liebe lieben. Ja, und das sind die Singles auch wieder mit im Boot. Ja. Amen. So, nächstes Mal gehen wir dann noch mehr in dieses Praktische rein. Aber ich denke, diese Menge der Hausaufgaben ist wirklich genug für heute. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, wir danken dir für deine Treue, danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass deine Agabe-Liebe so immens ist, dass sie unser Verständnis so weit übersteigt, Herr, dass wir es gar nicht erfassen können, nur sagen, danke, Vater. Danke, Jesus. Danke. Lass uns deine Liebe erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. und entfache in unserem Geist dieses Feuer der ersten Liebe. In den Ehen, in den Familien, in der Gemeinde, in den Gemeinden. Dass wir bewahrt werden, dass diese Gesetzlosigkeit, die immer mehr zunimmt, diese offene Rebellion, nicht nur gegen die Schöpfung, sondern auch gegen dich, oh Schöpfer, die Liebe der Agape nicht in uns erkaltet, sondern dass wir voller Liebe sind und voller Frucht, wenn du kommst, Jesus. Begegne uns mit deiner Liebe, offenbare sie uns durch dein Wort, führe uns dort jeden Einzelnen tiefer hinein, dich und deine Liebe zu erkennen. Und Heiliger Geist, du bist mehr als alles andere als Helfer gegeben. Du bist darauf bedacht, dass wir im Alltag diese Liebe auch praktizieren, damit sie zunimmt. Und so danken wir dir für dein Wort. Gib uns auch für die praktische Ausübung auch deine Gnade. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.